Ich habe vorher, bevor ich mit dem Thema anfange, eine Frage an euch. Was kannst du Gott dem Vater im Himmel Neues sagen? Oder was konnte der Herr Jesus, als er auf der Erde war, er war ja auch Mensch, was konnte er seinem Vater im Himmel Neues sagen? Ganz einfach, gar nichts. Deswegen, weil Gott einfach allwissend ist. Bevor du mit deinen Anliegen zum Herrn Jesus oder zum Vater im Himmel kommst, weiß er ja das schon. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, was soll ich denn noch beten? Und doch will Gott, dass wir zu ihm kommen. Weißt du warum? Einmal, weil er Gemeinschaft mit dir haben will, und er will einfach deine Stimme hören. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und er deine Stimme hört. Obwohl er eigentlich schon voraus weiß, was du ihm eigentlich sagen willst. Das ist genauso, stellt euch mal vor, jetzt kommt mein Sohn, der hat heute Stadtlauf gemacht. Im Buchholz war ja heute Stadtlauf. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt der Junge an, und ich weiß ja schon längst, was los war. Und ich würde jetzt sagen, Prinzo, ne, lass mal, ich weiß das schon, was passiert ist. Das wäre doch traurig, ne? Also lass ich ihn doch erzählen. Und ich freue mich doch, wenn seine Augen funkeln, ja, und ich seine Stimme höre, dann freue ich doch mich. Also lass ich ihn erzählen. Und so ist es, weißt du, Gott freut sich, wenn er deine Stimme hört. Und ich will heute über das Thema sprechen, wie wichtig ist dir die Gemeinschaft mit Gott? Wie wichtig ist dir das? Jetzt würde jeder von uns sagen, da bin ich überzeugt, das ist jedem wichtig, ne? Das ist mir wichtig, Gemeinschaft mit Gott. Und doch, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, haben wir doch alle irgendwo Schwierigkeiten mit dem Beten, mit der stillen Zeit. Und ich muss feststellen, ich auch. Und doch ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Gott. Wisst ihr, der Herr Jesus, der hatte ja wirklich viel zu tun. Der hatte gepredigt, der hatte Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, das war auch nicht immer einfach. Dann hat er Wunder getan, das hat auch Kraft gekostet. Er hat den Menschen zu essen gegeben, er hat die Menschen getröstet. Also der Herr Jesus, der hatte ja wirklich so viel zu tun. Und als er dann zu seinen Jüngern gesagt hat, lasst uns rüberfahren ans andere Ufer, und dann kam ja dieser Sturm, ihr kennt ja diese Geschichte, dann war er so kaputt, so müde, dass er eingeschlafen ist. Daran sehen wir, dass der Jesus ganz Mensch war. Und der Herr Jesus, der hat sich oft zurückgezogen, wenn er beten wollte. Da heißt es zum Beispiel, dass er auf einen Berg stieg, ja, und hat gebetet. Oder er ist immer ganz früh morgens aufgestanden und hat dann gebetet. Und ich denke, er hat das deswegen gemacht, weil er wusste, da kommt so viel auf ihn zu. Die Menschen wollen alles Mögliche von ihm, ja. Da hat er so viel zu tun. Und da muss er einfach vorher beten. Und wir wissen ja, wer das Gebetsleben Jesu kennt, der Herr Jesus ist da ein Vorbild. Und ich habe viele Bücher über Gebet gelesen, gute Bücher, aber weißt du, beten lernst du nur, wenn du selber betest. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Wolfgang Bühne, der hat ja das Buch geschrieben über das Gebetsleben Jesu, und da gibt er auch Tipps, worauf wir achten sollten. Das finde ich sehr gut, kann ich nur empfehlen, das Gebetsleben Jesu von Wolfgang Bühne. Und der Herr Jesus sagt sogar im Johannesevangelium, im Kapitel 5, ich kann von mir aus nichts tun. Und dann ist da ein Punkt. Der Herr Jesus hat ja mal selber gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja? Ohne den Herrn Jesus, ich denke, das habe ich schon mal hier gesagt, ohne den Herrn Jesus können wir einfach nichts tun. Und selbst der Herr Jesus, obwohl er auch Gott war, hat das nur getan, was sein Vater ihm gezeigt hat. Und er sagt selber, ich kann von mir aus nichts tun. Also das heißt, er war absolut auch abhängig von seinem Vater. Und wisst ihr, da habe ich so drüber nachgedacht, wenn er schon abhängig war von seinem Vater, wie viel mehr sind wir dann abhängig von ihm? Wie viel mehr brauchen wir dann Gebet, stille Zeit? Und ich will euch einfach eine Begebenheit vorlesen. Die lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Die kennt ihr alle. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 38. Der Herr Jesus, der war ja oft da, der kannte ja diese Familie, Maria, Martha, und dann gab es ja noch den Lazarus, den er auferweckt hat von den Toten. Und da war er oft, und ich lese euch einfach mal die Geschichte vor. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ist ein kurzer Text und doch ein ganz wichtiger Text, auch für mich und dich. Und ich sage mir das als erstes. Da ist die Martha, ja, da kommt der Herr Jesus, da waren vielleicht die Jünger dabei, und die Martha sieht, Mensch, der Herr Jesus, der ist da mit den Jüngern wahrscheinlich, und was macht eine gute Hausfrau? Sie kocht erstmal. Sie macht das Essen. Ja, sie sieht, die Leute brauchen was zu essen. Der Herr Jesus, der war viel unterwegs. Der hatte bestimmt auch Hunger. Also muss ich den Herrn Jesus erstmal was machen. Während aber die andere, die Schwester, die Maria, zu Füßen des Herrn Jesus lag. Aber ich will erstmal von Martha etwas sagen. Martha war eine Frau, eine gute Hausfrau. Und ich sehe heute Morgen oder heute Nachmittag ganz viele Hausfrauen. Meine Frau, die Jacqueline, ist auch eine sehr gute Hausfrau. Wirklich. Also die kann sehr gut kochen. Und die macht wirklich den Haushalt super. Wirklich. Aber manchmal denke ich, hat sie auch einen Putzfimmel. Wenn ich dann manchmal selber in die Küche gehe und mache mir eine Scheibe Brot, dann ist sie gleich mit einem Wischlappen hinterher. Aber das kann ich manchmal nicht leiden. Wirklich nicht. Aber sie ist eben so. Und manchmal habe ich das Gefühl, ohne Arbeit kann sie nicht. Und als sie so krank war im Krankenhaus, da war sie eineinhalb Monate im Krankenhaus, und da habe ich gesagt, na Jacqueline, wie ist denn das so im Bett? Oh, das ist für mich eine Strafe. Weil sie kennt das nicht. Die muss immer was tun. Und ist ja auch schön, wenn der Frau ordentlich und sauber ist und so weiter und alles macht und dir das Essen kocht. Aber manchmal können auch Hausfrauen ein bisschen übertreiben, finde ich. Und Jacqueline, ja, die übertreibt ein bisschen. Aber sie ist eine, die macht das gerne von Herzen. Ja, die kocht gerne. Und das sieht man auch, wenn eine Hausfrau gerne kocht, dann siehst du das auch an dem Essen. Als wenn jemand nicht so gerne kocht, dann klatscht er das einfach so drauf. Und das sieht man auch, das ist nicht liebevoll. Und als Jacqueline mal auf Kur war und ich alleine war, und die Kinder, da habe ich gemerkt, da fehlt was. Man sagt ja, die Mutter ist das Herz der Familie. Und das stimmt. Wenn die nicht, ich meine, ich kann ja auch alles alleine machen, aber trotzdem, die Frau kann das einfach besser. Wisst ihr, heutzutage ist das ja so, früher hieß es, wenn die Eltern oder die Frau zu Hause blieb, dann hieß es, das ist die Rabenmutter. Die kümmert sich nicht um die Kinder. Ne? Und heute, wenn eine Hausfrau nicht zu Hause bleibt und Karriere machen will, oder es wird sogar dazu gesagt, Mensch, du musst doch Karriere machen, ja, du kannst doch nicht den ganzen Tag nur zu Hause bleiben, nach dem Motto, du bist doch hinterm Kochtopf nichts mehr wert. So wird das ja heute eingeredet. Und dabei ist die Mutter, die führt eine kleine Firma. Das ist der Haushalt. Also, und wir als Männer, wir merken, ja, ich kann auch bügeln. Ich bügele sogar besser wie meine Frau. Ich bügele auch sehr gerne und ich mache auch einiges. Aber man merkt doch, die Mutter, die kann es einfach besser. Auch mit den Kindern ist sie geduldiger. Und da merkt man, ja, dass Gott ihr den richtigen Platz schon gegeben hat. Auch wenn man sagt, oh, ich bin eine Hausfrau, ja, da gibt es ja Gott sei Dank Frauen, die sind überzeugte Hausfrauen, dann wird sie schon schief angeguckt. Und nein, wenn du eine Hausfrau bist, bist du sehr wertvoll in Gottes Augen. Und weißt du, die Martha, das war eine gute Hausfrau, die hat sich um die Not gekümmert, die hat gesehen, der Herr Jesus, der braucht jetzt was zu essen, da muss ich mir Mühe machen. Und aber wenn wir manchmal so denken, wenn du ein Mitarbeiter Gottes bist, und weißt du, jeder hat ja eine Gabe. Jeder ist ein Mitarbeiter Gottes. Jeder darf den Herrn dienen. Ob Frau oder Mann. Spielt keine Rolle. Und Gott kann jeden gebrauchen und auch dich. Aber manchmal ist das so, das hört man immer wieder, dass Männer Gottes ausgebrannt sind, dass sie kraftlos sind. Ja, ich habe auch mal eine Predigt gehört von einem Evangelisten. Das war wirklich gut, was der gesagt hat, hat nichts Falsches gesagt. Aber man hat doch gemerkt, das war ziemlich kraftlos. Also ich habe mich deswegen jetzt nicht bekehrt. Ich meine, jeder hat ja so seinen eigenen Predigtstil, ich auch. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob das immer ankommt, was ich sage. Ich bin immer vom Herrn Jesus abhängig und sage immer, Herr Jesus, du musst heute reden. Du siehst, ich bin heute sogar sehr müde. Aber Herr, du musst heute reden durch mich und du musst die Herzen heute ansprechen, dass da der ein oder andere sogar was mitnehmen kann. Und dann vertraue ich einfach darauf. Und ich hoffe wirklich, dass du heute Abend was mitnimmst, dass der Herr Jesus euch Mut macht. Und es gibt viele, die sind ausgebrannt, sind kraftlos. Und man hört auch von Evangelisten, dass sie dann irgendwann ein Burnout haben. Alles Mögliche hört man. Und dass sie total überfordert sind. Ich weiß ja nicht, ob jeder von euch eine Aufgabe hat in der Gemeinde. Sollte ja eigentlich so sein. Aber ich kann dir nur raten, mach nicht zu viele Aufgaben. Mach lieber eine, aber dafür treu. Mach von mir aus auch zwei, aber überfordere dich nicht. Du wirst merken, ich war auch in der letzten Zeit viel unterwegs und ich mache das ja gerne. Ich predige wirklich sehr gerne. Aber man merkt schon, wenn du dann noch arbeitest, vollzeitig, und dann noch nebenbei losgehst, das fängt schon ganz schön an. Also, ich glaube, dass wenn du ein Mitarbeiter Gottes bist, dann merkst du manchmal schon, oh, ich bin kaputt, ich bin müde. Und da ist es wichtig, dass man dann zum Herrn Jesus geht und sagt, Herr Jesus, du siehst, ich brauche Kraft. Du bist meine Kraft und du bist meine Hilfe. Und wisst ihr, die Martha war ja jetzt ärgerlich, weil die Maria zu den Herrn Jesus Füßen lag und seine Rede zuhörte. Wie ist denn das mit uns? Können wir überhaupt den Herrn Jesus zuhören? Ich meine, du hast vielleicht auch so einen schweren Alltag. Ich fahre ja den ganzen Tag Bus. Ne? Und wenn ich am Fahren bin, ist es alles kein Problem. Aber ich merke, wenn ich zu Hause komme und mich dann hinlege, werde ich müde. Und dann habe ich noch vor, eigentlich Fürbitte zu tun, abends noch, Menschen hinzulegen. Und ich merke, oh, ich schlafe immer ein. Und ich ärgere mich wirklich, wenn ich dann nicht gebetet habe. Das ärgert mich. Und da muss man herausfinden, was ist dann die beste Zeit, stille Zeit zu machen. Aber das sage ich nachher nochmal zu was. Jetzt ist die Martha, die bedient den Herrn und die schätzt das. Ja, der Herr Jesus schätzt das, was die Martha macht. Der sieht das, dass sie sich wirklich von ganzem Herzen bemüht, ihm zu dienen. Und dann wird sie ärgerlich. Sie sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ne? Und was sagt der Herr Jesus? Martha, Martha, du hast viele Sorgen, viel Mühe. Ja? Aber das, was die Maria jetzt tut, das soll nicht weggenommen werden ihr. Eigentlich sagt der Herr Jesus, ich sage es mal mit meinen Worten, das, was Maria macht, Martha, das ist jetzt viel wichtiger und viel besser, als was du machst. Also vielleicht harter, ne? Das, was die Maria macht, ist jetzt viel wichtiger, Martha. Ich glaube, der Herr Jesus hätte sich gewünscht, wenn die Martha auch gekommen wäre, zu den Füßen des Herrn Jesus gelegen hätte und auch zugehört hätte. Darüber hätte der Herr Jesus sich gefreut. Und wenn dann die Rede zu Ende wäre, dann wären die beiden gemeinsam am Tisch decken gegangen, am Kochen gegangen. Ja? Aber nein, Martha macht weiter, die Maria hört zu. Und jetzt hört sie seine Rede zu. Wir wissen nicht, was der Herr Jesus hier gesagt hat. Vielleicht hat er ihr ein Gleichnis erzählt. Vielleicht hat er ihr Mut gemacht. Ja? Vielleicht hat er vom Reich Gottes erzählt. Und ich kann mir vorstellen, während die Martha so lag, ja, und den Herrn Jesus angeguckt hat und der Herr Jesus begeistert vom Reich Gottes erzählt hat, ja, das muss gewaltig gewesen sein, im Gesichte Gottes zu schauen. Der Herr Jesus sagt ja, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Boah, was für ein Vorrecht, die hatte die Maria. Und die hört ihm zu. Und wisst ihr, manchmal sind ja die Umstände, lassen das ja nicht manchmal zu. Ja, da kommen die Kinder, da kommt die Familie, da klingelt das Handy oder das Telefon. Und dann willst du vielleicht beten und du merkst, oh, geht ja gar nicht. Ich werde ja total abgelenkt. Das ist die Frage an mich, an dich. Können wir überhaupt noch zuhören? Interessiert uns das auch überhaupt, was der Herr Jesus auf dem Herzen hat? Wisst ihr, der Herr Jesus will ja durch sein Wort sprechen. Ja? Und der Herr Jesus ist ein sehr guter Ratgeber. Er ist der beste Seelsorger. Aber hören wir ihn wirklich zu? Sage ich, Herr Jesus, wenn ich jetzt Gemeinschaft mit Ihnen habe zum Beispiel, was hast denn du auf deinem Herzen für mein Leben? Ich glaube, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Aber wie das so ist, wir machen ja unsere selben eigenen Pläne. Ne? Und eigentlich fragen wir gar nicht danach, Gott, was für einen Plan hast du denn für mein Leben? Führe und leite mich doch. Zeige mir doch, was dein Wille ist. Er sagt, er trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Und der Jesus sagt ja, der Vater im Himmel weiß, was er bedürft. Aber wisst ihr, wir machen uns viel zu viele Sorgen um Essen, um Trinken, um Haus, Auto und sonst was. Das ist nicht schlecht, das dürfen wir haben. Aber fragen wir überhaupt danach, was will denn der Herr Jesus von uns? Ich habe das auch nicht oft gefragt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich möchte mehr danach fragen. Ich möchte sagen, Herr Jesus, wenn du irgendetwas auf deinem Herzen hast, dann sag mir das. Mach mir das irgendwie klar durch dein Wort oder vielleicht durch Geschwister. Zeig mir das, Herr Jesus. Und ich glaube, dass er das macht. Also ich möchte ihn zuhören. Und die Maria, die sitzt da, hört ihn zu. Und wisst ihr, das Schöne ist, jetzt lesen wir nicht, dass Maria etwas gesagt hat. Ja? Aber vielleicht hat sie was gesagt. Aber das Schöne ist, wir dürfen ja, und wir haben ja vorhin gerade gebetet, wir dürfen ja den Herrn Jesus alles sagen. Er sagt ja, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und Ruhe geben für eure Seelen. Aber wir müssen dann auch kommen. Und wenn wir kommen, wisst ihr, das ist so schön, wenn ich dann Gemeinschaft habe mit meinem Gott. Und für mich persönlich, habe ich entdeckt, ist das für mich am Tag das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste für mich ist, dass ich erstmal, bevor ich irgendetwas tue, bevor ich zur Arbeit gehe, dass ich erstmal Gemeinschaft habe mit meinem Gott. Der Herr Jesus hat das ja auch getan, er ist früh aufgestanden. Es ist nicht immer einfach, ganz früh immer morgens aufzustehen. Ich kenne das Problem auch. Ja? Da stehe ich auf, will ich gerne schon eine Stunde früher aufstehen, damit ich genug Zeit habe, alles zu beten, was ich beten möchte, sein Wort zu lesen, Fürbitte zu tun. Und dann merke ich manchmal, ach, bin ich so kaputt, so müde. Und dann stehe ich doch zu spät auf. Und dann schüttel ich eigentlich nur mein Herz ihn aus. Und dann gehe ich in den Tag hinein. Das ist auch schon mal gut. Aber ich möchte mehr beten. Ich möchte mehr Gemeinschaft haben mit meinem Gott. Ich möchte alles, ich möchte ja nicht nur mein Herz ihn ausschütten, sondern ich möchte ihn auch anbeten, indem ich Lieder singe. So mache ich das zum Beispiel. Ich möchte ihn für alles Mögliche Danke sagen. Dann möchte ich sein Wort lesen. Und dann möchte ich wirklich Menschen, die mir auf dem Herzen liegen, hinlegen im Gebet den Herrn Jesus. Also Fürbitte. Der Fürbittedienst ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Wisst ihr, der Fürbittedienst, ne? Es heißt im Timotheusbrief, dass wir vor allen Dingen den zuerst tun sollen. Dass wir vor allen Dingen erstmal Fürbitte tun sollen, bevor wir irgendetwas tun. Es geht nicht darum, dass du erstmal predigst oder irgendeine andere Aufgabe tust, sondern dass du erstmal zum Herrn Jesus kommst und erstmal Menschen dir hinlegst im Gebet, die dir wichtig sind, aber auch allgemein für verlorene Menschen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Oktober, wir haben ja das Lutherjahr, 500 Jahre Martin Luther. Dazu werde ich später nochmal was sagen, euch auch einladen. Und da machen wir eine ganze Woche, als Gemeinde machen wir ein Programm. Ja, da gibt es eine Bibelausstellung, da gibt es Evangelisation abends und dann haben wir einen Bus dort stehen, wo wir versuchen wollen, Gespräche mit Menschen zu führen. Aber das wird anstrengend sein. Und dann, jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir jeden Sonntag abends um 6 Uhr oder um 7 ist das, dass wir beten und dass wir genau für diese Sache beten. Und da gibt es so viel zu beten. Zum Beispiel, dass man beten muss, Herr, weil es gibt ja viele Menschen, die haben ein falsches Gottesbild. Ja, ich habe ja mal erzählt, es gibt ja Menschen, die sagen, die glauben an den sogenannten lieben Gott. Aber den gibt es ja nicht. Es gibt einen liebenden Gott, aber nicht diesen sogenannten lieben Gott. Und da muss man zum Beispiel beten, dass man, wenn man Menschen begegnet, die vielleicht dieses Bild haben, dass man ihnen klar macht, diesen sogenannten lieben Gott gibt es nicht. Es gibt einen liebenden Gott, aber einen Gott, der heilig, gerecht ist. Und diesen Gott, ja, welchen Gott verkündigen wir den Menschen? Das ist auch ganz wichtig. Und da gibt es, und dann kann es sein, dass Muslime kommen, ja, und dann sind oft Christen rechthaberig. Ja, aber das steht hier. Ich kenne viele Christen, die sind sehr gesetzlich. Das steht da. Natürlich können wir anhand der Bibel, haben wir Recht. Aber weißt du, Recht haben heißt noch lange nicht Recht kriegen. Und ich habe festgestellt, mit Muslimen zu diskutieren, bringt nicht viel. Ich habe auch einen Freund, mit dem, ich bin, wirklich, der Aslan ist ein sehr guter Freund. Gibt es da verschiedene Richtungen im Islam, wusste ich auch nicht. Liebe für alle, Hass für keinen. So nennen die sich, die Ahmediner. Und ich habe ihn wirklich überall mitgenommen, sogar zu Ulrich Pazani. Hat er Ulrich Pazani kennengelernt, hat er sogar mit ihm gesprochen. Ich habe alles Mögliche versucht, damit er zum Glauben kommt. Ne? Aber er hat ein Herz wie Beton. Ich komme nicht an sein Herz ran. Und egal, was du sagst, die haben immer Gegenantwort. Die haben wirklich einen festen Standpunkt. Manchmal wünschte ich mir, Christen wären auch so standhaft. Ja? So standhaft. Die sind wirklich standhaft, muss man sagen. Ist schon beeindruckend. Und da gibt es verschiedene Menschen, die kommen werden, und dafür müssen wir beten einfach. Das Hinlegen, ja, Gebetsarbeit. Ihr kennt ja das Gleichnis vom Seemann. Und da gibt es eine Vorarbeit. Um einen guten Acker zu bekommen, da muss ich eine Vorarbeit leisten. Der Bauer, der muss erstmal den Garten umgraben, hätte ich jetzt gesagt, das Feld umgraben, die Steine wegräumen, den Unkraut. Alles muss weggeräumt werden, damit der Same überhaupt gesät werden kann und aufgehen kann. Und das ist Schwerstarbeit. Und das ist so ein Bild auch fürs Gebet. Ja? Und gerade die Gebetsarbeit ist die angefochteste Arbeit und die schwierigste Arbeit. Man kennt ja das ja mit den Gebetsstunden. Bei der Bibelbetrachtung, da kommen noch viele, aber sobald gebetet werden, gehen viele raus. Ist leider so. Aber jetzt nochmal zu Maria. Maria ist jemand, die hört den Herrn Jesus zu und sie hat Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ja? Und wisst ihr, und wie gesagt, ich hab das ja gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass ich Gemeinschaft als erstes mit meinem Gott habe. Und weil ich auch merke, dass ich ohne ihn nichts kann. Weil ich auch abhängig bin von ihm und seine Kraft brauche. Und die Maria, die hört zu. Und so ist es schön, wenn du zuhörst. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, man kann sein Herz ausschütten. Ja? Und vielleicht sind da Sorgen. Ich glaube, dass viele von uns Sorgen haben. Ich habe auch Sorgen. Ich habe mal Sorgen gehabt, als ich bin ja noch in der Firma, an der Busfirma, da ging es um der Insolvenz, die ging dann fast pleite. Und wir haben immer nur Abschläge bekommen. Nicht unser volles Gehalt. Und du musst auch Miete zahlen, musst Essen einkaufen und so weiter. Und das ging eine ganze Zeit lang. Und unser Chef war nicht ehrlich, der hat uns immer hingehalten. Er hat gesagt, jetzt ist alles gut, jetzt wird wieder alles gut. Gar nichts wurde. Und Christian hat ja diesen Vers vorgelesen. Ich weiß nicht, wer das war. Warst du das, Christian? Mit den Sorgen?
Gino,
ne? Und wisst ihr, genau in dieser Vers, dass wir alle unsere Sorgen hinlegen sollen. Ja? Und dass der Friede Gottes, das geht ja noch weiter, der kehrt dann in den Herzen ein. Oh, ich war ärgerlich auf meinen Chef. Hat uns hingehalten, ich muss doch Miete zahlen, ich muss doch das und jenes. Und wisst ihr, dann habe ich einfach gebetet, habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich da noch eine Zeit lang bleibe, dann muss ich heute mein Geld bekommen. Sonst ist heute Feierabend. Das ist mein letzter Arbeitstag. Ich höre da jetzt auf. Schließlich habe ich Familie. Dann war ich auch ärgerlich ein bisschen auf den Chef, das habe ich gemerkt. Und während ich hingefahren bin zur Firma, habe ich gemerkt, das war nicht in Ordnung, dass ich ärgerlich bin auf den Chef. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich vergib ihn. Ich vergib ihn und vertraue einfach darauf, ich lege es nochmal ganz neu in deinen Händen, meine Sorge, und vertraue darauf, dass du für mich sorgst, dass du das regelst. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Als ich dann hinkam in der Firma, war schon Halligalli. Viele haben sich gezankt und gestritten. Viele gute Leute sind auch weggegangen. Und dann guckt der Chef mich an und er sagt, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Da dachte ich, was will der jetzt? Dann sitzt er sich hin, ich setze mich dann auch hin. Und dann sagt er, weißt du, den Brief, den wir damals geschrieben haben, vergesst das. Gab es so einen Brief sogar, dass sie noch sogar unsere Löhne noch kürzen wollten. Ja? Wir haben schon so wenig verdient. Das vergessen wir. Du kriegst heute dein Geld, du kriegst sogar eine Lohnerhöhung. Und er sagt aber, schön ist, ich will dich nicht verlieren. Da sage ich, weißt du, ich kann dich ja verstehen. Du hast auch Sorgen. Ich kann das irgendwo verstehen. Aber du musst ehrlich zu mir sein. Ich habe auch Familie, für die ich sorgen muss. Du musst ehrlich zu mir sein. Und wisst ihr, da habe ich gedacht, guck mal, Gott hat das gemacht. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, ob er mit ihm geredet hat. Ich habe auch nicht irgendwie in der Firma gesagt, also wenn das jetzt nicht besser wird, dann höre ich auf. Ich habe das einfach meinem Gott hingelegt. Und der Friede Gottes, das geht ja weiter mit diesem Vers, ist in deinem Herzen eingezogen. Und ich habe das wirklich gemerkt, als ich auf dem Weg war zur Arbeit und ihn gesagt habe, ich vergib ihn, ich will mich nicht mehr ärgern, ich vertraue jetzt auf dich, ist wirklich so ein Friede in meinem Herzen eingekehrt. Und ich war nicht mehr ärgerlich. Und Gott hat alles gemanagt. Ja. Ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich erzähle gerne Geschichten. Ich will auch nicht zu lange machen. Aber so Geschichten aus dem Leben höre ich selber gerne und erzähle ich auch gerne weiter. Wisst ihr, Schwester Gertrud hat mich mal angerufen. Ich war ja oft bei ihr. Und dann bin ich mit einem Bruder zu Zinti gegangen, wo andere Brüder nicht hingehen wollten. Zum Beispiel, ja. Genau, die waren sehr schwer, muss ich sagen. Aber ich habe festgestellt, die schwierigsten Fälle sind meine Lieblingsfälle. Ich weiß auch nicht, es ist einfach so. Und dann bin ich da hingegangen und dann sagte Schwester Gerd, Roman, du musst kommen. Ja, aber wisst ihr, ich habe jetzt für den ja auch nicht so viel und jetzt habe ich von meinem letzten Geld eingekauft, im Tank war auch nichts mehr. Habe ich gesagt, na gut, ich muss kommen. Ich gesagt, Herr Jesus, du siehst, im Tank ist nicht viel drin, ich weiß nicht, die Nadel ist schon auf Rot. Aber ich fahre da jetzt hin im Vertrauen. Dann fahre ich dahin, treffe mich mit dem Bruder, komme sogar an. Und dann machen wir unseren Dienst. Und wir sind das so gewohnt, dass wir dann nach dem Dienst noch im Auto beten. Der Herr Jesus hat mich ja hingetragen, ne? Und da hat der Bruder gebetet, aber ich habe leise auch gebetet. Wisst ihr, was ich gebetet habe? Es wäre kein Problem, den Bruder zu fragen, du sag mal, kannst du mir mal 10 Euro leihen oder 20 Euro festbenzieht. Das hätte er gemacht, das weiß ich. Aber ich bin nicht so ein, weißt du, ich habe gelernt, wenn du den Herrn dienst, lade dich niemals irgendwo ein und frage niemals nach Geld. Das muss man wirklich machen. Ja? Auch wenn man manchmal auch wirklich Geld braucht. Aber ich habe gemerkt, Gott sorgt schon irgendwie, dass wir hinkommen. Und da habe ich gebetet, Herr Jesus, du siehst. Ich hab kein Geld. Ich weiß, du kannst mich auch wieder zurückbringen. Und du weißt, mir ist es total unangenehm, dem Bruder zu sagen, hey, du kannst mir mal Geld leihen. Ich schäme mich, Herr. Rede du doch mal mit ihm. Und ich weiß nicht, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Auf jeden Fall, vielleicht, der Herr Jesus hat das ja schon vorher alles gesehen. Bevor ich komme, habe ich ja gerade erzählt, weiß der Herr Jesus ja schon alles. Der wusste, dass ich schon ohne Benzin fast hinfahre. Und vielleicht hat er den Bruder schon vorbereitet, ohne dass der Bruder das wusste. Und wisst ihr, als ich dann fertig war mit Gebet, er hat das ja nicht gehört, ich habe ja leise gebetet, auf einmal nimmt er sein Portemonnaie raus, nimmt 50 Euro, ich war ja schon mit 10 zufrieden gewesen, ne? Nimmt 50 Euro raus und sagt dir noch sogar, hier Roman, das ist für Benzin. Aber ist das nicht schön? Guck mal, da freut man sich doch, ne? Also was lernt man? Wenn man wirklich, das ist natürlich schwer, also ich merke das ja selber, du legst Gott etwas hin, das kennt jeder von uns, und dann hältst du doch noch fest die Sorge, ne? Oh, was habe ich mir mal Sorgen gemacht um meinen Romano? Der war 5 Jahre, glaube ich, war der. Der hat nicht gegessen. 2 Wochen lang hat er nichts gegessen. War so eine Phase. Er hat immer gerne Pommes gegessen, habe ich als Kind auch immer gerne gegessen. Naja, habe ich gedacht, egal, Hauptsache er isst was. Aber er hat nicht gefrühstückt, er hat keinen Mittag gemacht, er hat kein Abendbrot gemacht. Und wisst ihr, wenn du dann verzweifelt bist, dann gehst du in eine Bücherei und dann holst du dir ein Buch über Essstörung. Ja, ich wusste mir ja auch nicht mehr zu helfen. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es an mir, vielleicht habe ich mich zu wenig um ihn gekümmert, kann ja auch sein, dass er vielleicht was sagen will. Er hat sich aber so verhalten, als wenn jemand gesagt hätte, du esst nicht mehr. Wenn er gesagt hätte, Tata, heute nicht, aber morgen wieder, ja, irgendwie so. Aber als wenn einer gesagt hätte, du esst jetzt nicht mehr. So hat er sich ganz komisch verhalten. Dann habe ich nach dem Buch, ne, da stand dann drinne, man soll den Tisch schön decken für die Kinder, wenn sie keinen Appetit haben, eine Kerze, habe ich alles gemacht. Ne? Und dann saß ich da mit meiner Frau Da habe ich gesagt, Romano, der Tisch ist jetzt schön, die Kerze ist an. Komm jetzt raus, ess was. Der war unterm Tisch, der ist nicht hochgekommen. Dann haben wir Pommes versucht, Schokolade, gar nichts. Ja, dann war ich verzweifelt. Dann waren wir beim Arzt, nichts geholfen. Er hat gesagt, alles gut. Und dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, Herr Jesus, du siehst, der isst nicht mehr. Ich vertraue jetzt darauf, dass du was tust. Und dann habe ich gemerkt, in meinem Herzen, ich habe nicht losgelassen. Die Gedanken kreisten trotzdem. Man macht sich trotzdem Sorgen um seine Kinder. Das ist einfach so. Und dann weiß ich aber, wenn man was den Herrn Jesus in seine Hände legt, muss man loslassen. Und dann habe ich nochmal gebetet, Herr Jesus, ich habe gemerkt, ich habe gar nicht losgelassen. Ich mache das noch einmal von neuem. Und jetzt lasse ich los und ich mache mir ab sofort keine Sorgen mehr. Und jetzt war der ja im Krankenhaus ein paar Tage und dann kam der raus. Jetzt war ich ja bei meinen Eltern und mein Vater, der ja heute hier sitzt, der hat Spaghetti gerade gegessen. Und ich saß mit meiner Mutter in der Küche. Und dann hat er Spaghetti gegessen, der Romano. Und dann sagt meine Mutter, Romano, komm mal schnell her. Guck mal, der isst wieder. Und wir wissen ja, wir waren so glücklich, wir hätten am liebsten geweint. Und da hat der Herr Jesus doch ein Wunder getan. Und wisst ihr, wenn du wirklich deine Sorgen in seine Hände legst, dann kannst du wirklich Wunder erleben. Also, und jeder von uns kennt Sorgen. Jeder von uns kennt auch Ängste. Es gibt ja verschiedene Ängste. Wisst ihr, ich habe mal Angst gehabt, und das darf man den Herrn Jesus ja auch sagen, ja? Ich habe mal Angst gehabt, einzuschlafen. Ich habe immer so als Kind so einen Albtraum gehabt. Ganz schlimm Albtraum. Das war so schlimm, ich war ja schon bekehrt, mit 11 oder so habe ich mich bekehrt. Und da war ich, glaube ich, so 13. Ich weiß nicht, wie lange dieser Albtraum ging. Vielleicht lag es auch daran, wir haben ja mal ein Jahr in Marxen gewohnt, da waren wir noch Kinder. Und da kam meine Tante zu besuchen und die hat gependelt. Und wir als Kinder haben dann gelacht darüber, haben uns da keine Gedanken drüber gemacht. Wir waren 7, 8 Jahre, keine Ahnung. Vielleicht hat das Auswirkungen gehabt. Ich weiß es nicht, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jedenfalls immer diesen schrecklichen Albtraum gehabt. Und es war nachher so schlimm, dass ich unbedingt mit Gewalt aufbleiben wollte. Ich habe gesagt, jetzt schlafe ich nicht mehr. Ja, ich schläfe natürlich doch ein. Aber wisst ihr, dann kam ich Gott sei Dank auf die Idee, das mal den Herrn Jesus zu sagen. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, du siehst, diesen Traum, bitte nimm ihn doch weg von mir. Und wisst ihr, seitdem habe ich nie mehr davon geträumt. Der Jesus hat diesen Traum weggenommen. Und dann hast du vielleicht auch Zweifel. Kennt jeder von uns. Jeder von uns ist irgendwo auch kleingläubig. Ich auch. Ach, wie oft kleingläubig ich war. Meine Güte. Mir ist mal mein Rucksack geklaut worden, wo meine Sachen drin war als Busfahrer. So mein Modul, wo man Fahrkarten ausdrucken kann, ein bisschen Wechselgeld. Haben die mir einfach aus meinem Auto geklaut. Es waren irgendwelche Jugendlichen. Und ich musste natürlich, den Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, du siehst, das ist wichtig, das Modul und so weiter. Das Wechselgeld, okay, das kann man ersetzen. Und dann habe ich gesagt, ich vertraue darauf, Herr, dass ich das heute wieder bekomme. Und dann wurde es aber dunkel, so langsam, hat es gedämmert und dann fingen die Zweifel an. Ich habe gedacht, und dann habe ich einen Glaubensbruder noch gefragt, kannst du mit mir suchen? Ja, kann ich machen. Aber dann habe ich schon wieder aufgegeben. Dann musste ich natürlich zur Polizei Anzeige machen, damit die nicht denken, ich habe das Modul irgendwie eingesteckt. Und in dem Moment, als ich nach Hause fahre, rief der Bruder an und hat gesagt, Romano, ich habe deinen Rucksack gefunden. Ist das ein roter? Ja. Und dann fahre ich dahin und tatsächlich mein Rucksack. Und dann war ich ein bisschen beschämt. Ich habe doch gesagt, Herr, ich vertraue darauf, dass du mir das irgendwie heute wieder schenkst. Hat er auch gemacht. Eigentlich, als wenn Gott sagen würde, Romano, warum bist du so kleingläubig? Ne? Du hast doch gebetet, vertraue doch einfach darauf. Oh, wie oft haben wir manchmal Zweifel. Aber wisst ihr, dann haben wir Sünden. Und wir dürfen ja mit unseren Sünden und unserer Schuld dürfen wir zum Herrn Jesus kommen. Mit all unseren Sünden und Schuld. Und ich habe ja letztes Mal über Versuchung und Verführung gesprochen und manchmal gibt es ja auch Sünden, wo man gebunden ist. Immer wieder, immer wieder. Aber egal, was du getan hast, du darfst immer wieder zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir, ich habe versagt. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut. Ich darf zu dem Thron der Gnade kommen, wie es in Hebräer heißt. Ja? Wir haben einen hohen Priester, der uns versteht, der mitfühlt. Und da brauche ich mich nicht zu schämen. Das Schöne ist ja an dem Herrn Jesus, ich darf ihm ja alles sagen, egal was. Selbst der Herr Jesus, als er im Garten Gethsemane war, hatte ja die Frage gestellt, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Da könnte man ja sagen, der Jesus ist doch eigentlich dazu gekommen, diesen Kelch zu trinken. Er wusste doch, dass er am Kreuz sterben wird, dazu ist er doch gekommen. Und trotzdem hatte er solche Angst, dass die Adern geplatzt sind im Kopf, dass dieser Schweiß zu Blutstropfen wurde Und dass er diese Frage gestellt hat. Vater, ist es möglich? Gott, der Vater, hätte ihn nie dazu gezwungen. Ja? Nein, es war nicht möglich. Gott hat ein Opfer verlangt. Es musste ein Opfer sein. Und das perfekte Opfer, das reine Lamm Gottes, war der Herr Jesus, der für uns sterben musste, damit wir in den Himmel kommen können. Und daran sehen wir, dass der Herr Jesus nicht diese Frage runtergeschluckt hat. Ja, er hätte ja auch runterschlucken können. Ach, ich weiß nicht, ob ich das meinem Vater im Himmel sagen darf. Nein, er hat das seinem Vater im Himmel gesagt. Und so darfst du auch ihm alles sagen. Ja, wenn der Herr Jesus das gesagt hat, darf auch ich ihm alles sagen. Und wisst ihr, der Herr Jesus ist der beste Seelsorger. Ich finde es gut, dass es Seelsorger gibt, dass es Brüder gibt und Geschwister gibt, die Seelsorger machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt sehr viele Verkündiger, aber zu wenig Seelsorger. Habe ich so den Eindruck. Ist auch in den Brüdergemeinden so ein bisschen. Da gibt es wirklich gute Bibellehrer, aber ich glaube, es gibt zu wenig gute Seelsorger. Es gibt zu wenig Geschwister, die zuhören. Die Voraussetzung einer Seelsorge ist zuhören. Sonst kannst du kein guter Seelsorger werden. Und weißt du, du kannst vielleicht nicht immer einen Rat geben, ich auch nicht. Aber du kannst vielleicht zuhören. Und das tut einem Menschen schon gut, wenn du ihm alleine zuhörst und sagst, komm, wir gehen jetzt auf die Knie und wir beten zusammen. Ihr glaubt gar nicht, wie das einen Mut macht, wenn man das tut. Und der Herr Jesus, das ist so einer, der hört zu. Der kann zuhören, ja? Das ist so schön, dass ich weiß, er hört mir zu und ich darf zu jeder Zeit kommen. Bei den Muslimen ist das ja so, die müssen 5-mal am Tag beten und in eine bestimmte Richtung und auch zu einer bestimmten Zeit. Guck mal, bei uns ist es nicht so, ja? Wir dürfen zu jeder Zeit beten, ja? Egal wo du bist, der Herr hört dich, ja? Und du musst nicht, Gott sagt nicht, meine Sprechzeit ist jetzt, ich habe jetzt keine Sprechzeit, sagt Gott nicht. Wird er nie sagen. Schon beeindrucken, dass Gott sich Zeit nimmt für jeden. Aber das will Gott ja. Er will ja, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und das macht die Maria. Da ist sie vorbildlich. Sie sieht das Allerwichtigste. Sie sieht, ich muss erstmal den Herrn Jesus zuhören. Ich will erstmal Gemeinschaft haben mit meinem Heiland. Während die andere fleißig arbeitet. Hat der Herr Jesus geschätzt. Aber das Wichtigste ist, dass ich erstmal Gemeinschaft habe mit meinem Gott. Und weißt du, und Gott will auch dir Mut machen, dass du das pflegst, dass du erstmal zu ihm kommst, bevor du irgendetwas tust. Und vielleicht sagst du, ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe, ganz früh morgens aufzustehen. Schaffe ich auch nicht immer. Ich finde es schon schön, ich bemühe mich schon mit Gottes Hilfe, immer ganz früh morgens, wenn ich das schaffe, meine Stillzeit zu machen. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich das später mache, dann kommen die Kinder, die Frau und sonst was und dann hast du gar keine Zeit mehr. Also versuche ich das immer morgens. Vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit für dich, wenn du morgens schon mit deiner Stillzeit anfängst. Dann ist es gut, wenn man sein Telefon ausmacht, sein Handy ausmacht. Und manchmal ist es gut, wenn man sich einen Ort sucht, wo du ganz genau weißt, da findet dich keiner. Weil wenn die Familie weiß, ja, ich bin ja manchmal oben auf dem Boden, aber das kennt sie schon. Ich mache das dann oft, wenn ich den Fürbitte tun will. Ich mache dann die große Runde. Ich gehe dann um den Block rum. Dann gehe ich an meine Gemeinde vorbei und das ist eine große Runde und dann tue ich Fürbitte. Und dann ist der Kreislauf in Gange. Ja, du hast die Augen auf, schläfst nicht ein. So kannst du auch beten. Es geht nicht in erster Linie um die Haltung. Da geht's, wisst ihr, zum Beispiel Hände falten, ja, wirst du nie in der Bibel finden. Es gibt Brüder, die wollen theologisch korrekt sein. Ich habe manchmal so auch Diskussionen mit einem Bruder mal gehabt. Da sage ich, der ist so ganz genau, ne? Ich finde es ja auch gut, wenn man genau ist und wenn man auch korrigiert, wenn man sich mal was Falsches was wiedergegeben hat, ist wichtig. Machen wir in der Brüdergemeinde auch. Aber dann gibt es Leute, die meinen, sie sind ganz perfekt. Und dann sage ich immer, weißt du, wenn du wirklich perfekt sein, dann hör auf damit. Das ist überhaupt nicht biblisch. Biblisch ist das hier, was die Pfingstler machen. Aber weißt du, ich würde das auch nicht in meiner Gemeinde machen. Ich meine, dann würden die irgendwann mich angucken und sagen, ist der Roman jetzt ein Pfingstler geworden? Aber das ist biblisch. Ich mache das ja auch so. Aber ich mache das, wisst ihr, wenn ich das mache, dann mache ich das deswegen, weil ich den Herrn Jesus damit zeigen will, ich will mich ganz fest an dich halten, Herr. Und vielleicht kniest du, ich knie sehr gerne, mache ich oft. Und dann machst du die Augen zu. Aber ich merke dann manchmal, wenn man kniet und die Augen zumacht, dann kommen plötzlich irgendwelche Gedanken, schießen dann rein. Deswegen bete ich immer, Herr Jesus, bewahre du meine Gedanken in dir, dass der Teufel mich nicht ablenkt. Und dann kommt der Teufel und sagt zum Beispiel, mach doch noch dies, mach doch noch das. Oder da kommen irgendwelche komischen Bilder, nur um dich abzulenken. Oder du bist vielleicht müde. Weißt du, es geht nicht um diese Haltung. Das ist schön, wenn man diese Haltung macht. Aber wichtig ist, dass du dein Herz beugst vor Gott. Das ist das Allerwichtigste. Das sieht der Herr Jesus. Aber jeder muss so selber entdecken, das ist nur so ein Tipp, versuch mal rauszufinden, wo für dich die beste Zeit ist. Ob das morgens ist oder mittags oder abends vielleicht ist. Ich finde es am besten immer morgens. Wisst ihr warum? Weil ich den Herrn Jesus mitnehmen will in den Alltag. Aber jeder muss letztendlich selber entdecken, wo ist für mich die beste Zeit, stille Zeit zu machen. Wichtig ist, dass du das machst. Dass du die Gemeinschaft suchst mit dem Herrn Jesus. Er freut sich. Und wisst ihr, wir dürfen auch beten für unsere Kinder und Enkelkinder. Das ist auch ganz wichtig. Ja, sind vielleicht deine Kinder bekehrt. Haben sich vielleicht schon bekehrt als Kinder. Mein Sohn hat sich auch schon bekehrt als Kind. Aber es ist wichtig, dass man betet, dass sie dranbleiben. Ja, die Welt, der Teufel ist ja der Fürst dieser Erde. Er herrscht ja hier auf dieser Erde. Und Demas war ein Mitarbeiter Paulus. Da sagt Paulus nur einen Satz. Demas hat mich verlassen und gewann die Welt wieder lieb. Und wir wissen ja, in der Bibel steht, dass die Welt mit ihrer Lust vergeht. Und jetzt könnte man sagen, boah, Demas war vielleicht nicht bekehrt. Paulus hat sich bestimmt da verschätzt. Ja? Okay, Paulus war letztendlich ein großer Apostel, aber auch letztendlich nur ein Mensch. Aber ich glaube, dass der Demas ein Kind Gottes war. Aber der Teufel hat es irgendwie geschafft, den Demas wieder in die Welt zu schaffen. Ja? Wer hätte der Teufel gesagt, Mensch, was willst du bei Paulus arbeiten? Da machst du keine Karriere, als Missionar kriegst du kein Geld, da hast du nur Probleme. Wenn du heute sagst, du willst in die Mission gehen, lachen dich viele Geschwister aus. Ach, du willst in die Mission gehen, von was willst du denn leben? So reden die dann. Und wenn der Teufel da ist, dann versucht er auch dein Kind, ja, in die Welt zu schleppen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jeden Tag für unsere Kinder beten. Ich habe mich verpflichtet, mein Leben lang für meine Kinder zu beten. Ich sage, Herr Jesus, bitte, du siehst, ja, er ist ein Kind Gottes, aber ich kann für ihn nichts garantieren. Ja. Ich kann ihn ein Begleiter sein im Glauben, aber letztendlich hat er ja einen eigenen Willen. Ja. Aber wenn ich weiß, Gott ist sein Vater und er ist sein Kind, dann wird der Vater im Himmel schon auf ihn aufpassen. Und es kann sein, dass er vielleicht vom rechten Weg mal abkommt. Ist mir auch passiert. Aber der Vater wird sich wieder in den Weg stellen. Und der Vater, ja, der geht seinem Kind nach. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der Vater wird sorgen. Wisst ihr, wir Christen machen manchmal den Fehler, in den Brüdergemeinden ist das so, da wird wirklich sehr geachtet auf die Stunden. Ja? Wenn du jetzt einmal nicht in die Stunde warst, dann wird gleich gefragt, wo warst du? Ich finde es gut, wenn die Brüder fragen, wenn man lange nicht da war, dass man fragt. Ne? Natürlich, das soll man. Aber man kann auch manchmal fühlen sich auch die Leute kontrolliert, wenn du zu viel fragst. Und es gibt ja auch Menschen, die bekehren sich. Und dann kann man nicht von denen verlangen, dass wenn der aus einer ganz anderen Lebenssituation kommt, wenn er zum Beispiel ein Musiker war immer ein Nachtmensch, denen jetzt zu sagen, es ist wichtig, Junge, Sonntag in die Gemeinde zu gehen, die erste Stunde, die zweite Stunde, die Bibelstunde und so weiter. Daran muss der sich erstmal gewöhnen. Man darf den nicht überfordern. Aber es gibt ja Brüder, die sagen, ja, du hast dich jetzt bekehrt, das und das musst du jetzt machen. Ich sage immer den Brüdern, wisst ihr, ihr müsst nicht immer sagen, müssen. Natürlich ist es wichtig, wenn jemand ein Gotteskind ist, dass er die Stunden besucht, damit er wächst im Glauben. Aber die müssen selber letztendlich dahinter kommen. Man muss in das Brot des Lebens selber hineinbeißen, damit man auf Geschmack kommt. Der Jesus ist ja das Brot des Lebens. Ja? Und da bringt es nicht viel, wenn man immer sagt, du musst. Nein, ich habe mir das angewöhnt, lieber einmal zu sagen, vielleicht auch ein zweites Mal, aber wenn ich merke, lass es sein, bete lieber. Und ich habe gemerkt, das bringt viel mehr. Ja, ich habe lange für meinen Romano gebetet, dass er doch mal in die Stunde geht. Und er hat immer Nein gesagt. Ja. Und dann habe ich wirklich ihn versucht einzuladen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, hat keinen Sinn, bete für ihn. Und dann habe ich nochmal ihn irgendwann eingeladen und dann kam er plötzlich. Und wisst ihr, heute geht er so gerne in die Samstagstunde. Da bin ich so dankbar. Und das ist nicht mein Werk. Meine Frau zum Beispiel, ja. Wie oft hat die gesagt, Romano, lass mich zufrieden mit deinem Frauenfrühstück. Wir machen ja immer Frauenfrühstück, evangelistisch. Da war sie noch nicht gläubig. Und dann habe ich gemerkt, das bringt nichts, du musst für die beten. Dann ist die krank geworden und ich glaube, durch die Krankheit hat Gott zu ihr geredet. Dann hat sie sich bekehrt. Und wisst ihr, ohne dass ich was gesagt habe, hat sie von alleine gesagt zu meinem Sohn, Prinzo, wir gehen morgen mit in die Gemeinde. Und seitdem kommt sie immer mit in die Gemeinde. Ja, das ist doch nicht mein Werk. Ja? Seht ihr, dass Gott an die Herzen rankommt und nicht ich? Manchmal denken wir, mit unseren Methoden kommen wir weit. Aber das bringt gar nicht. Wenn der Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann ist es auch wichtig, dass uns das klar wird, dass wir wirklich nichts ohne ihn können. Ich will jetzt zum Schluss kommen. Ich will euch eigentlich nur sagen, eigentlich mit dem Text, guck mal, die Martha war eine, die hat sich viel Mühe gemacht, hat aber nicht das Wichtigste zuerst gemacht, was die Maria gemacht hat. Ja? Die Maria lag zu Füßen des Herrn Jesus, hatte erstmal Gemeinschaft mit ihm. Und wisst ihr, das muss zuerst kommen, dass wir Gemeinschaft erstmal mit dem Herrn Jesus haben morgens. Dass wir erstmal zu ihm kommen, dass wir mit ihm alles besprechen. Dass wir auch ihn fragen, Herr, was hast denn du auf deinem Herzen? Und du wirst merken, wenn du Gemeinschaft hast zuerst mit dem Herrn Jesus, bevor du irgendetwas tust, du gehst viel gestärkter und viel erquickter in den Tag hinein. Ist das nicht schön, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, der uns hört, ja, der reden kann, der seinen Arm ausstrecken kann, der mit uns geht? Ja, wie viele Menschen beten Götzen an? Die sind tot. Aber wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Ja? Und vielleicht bist du manchmal so traurig, dass du gar nicht beten kannst. Kennst du das? Dass du nur seufzt. Und weißt du, selbst das Seufzen hört der Herr Jesus. Ich habe mal mit einem Zinti-Bruder gebetet, der wollte beten und dann sagte er, Roman, ich kann nicht. War ein alter Zinto. Sag ich, ist nicht schlimm. Der Jesus hört dein Seufzen. Der hört das. Ja? Und wisst ihr, es ist eigentlich schade, wenn wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, mit unserem Gott im Himmel, gar nicht pflegen. Und mir ist es so groß geworden, dass das als erstes kommen muss. Ja? Ich möchte auch so eine Maria sein, die morgens erstmal zum Herrn Jesus kommt, zum Vater im Himmel und mein Herz ausschütte, ja? Ihn alles sage, was ich sagen möchte, sein Wort lese. Gemeinschaft habe mit ihnen. Das möchte ich als erstes tun. Und dazu will ich dir einfach Mut machen. Ja? Mach das zuerst, wie die Maria gemacht hat. Ja? Erst beten und dann arbeiten. Ich möchte noch zum Schluss beten.